Vom Heft Nummer 10, das Thema Familie, heute die Lektion Nummer 5, Ehemann, Vater und Freund. Lass uns zusammen mal diesen Vers hier lesen. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. 1. Korinther 11, 3. Ja, ein Vers, was man sehr selten hört. Ich zumindest habe noch nie eine Predigt über diesen Vers gehört. Betty wahrscheinlich schon. Und ist auch ein Text der Bibel. Und diesen Vers wollen wir heute mal schauen, mal nachdenken. Die erste Überschrift, Ehemann als Leiter. Der Mann aber das Haupt der Frau. In diesem Vers, was wir gerade gelesen haben, steht dieser kleine Satz, der Mann aber das Haupt der Frau. Und ja, in meiner Kindheit und Jugend habe ich oft Sätze gehört, Ideen gehört, die mich heute sagen lassen, dass dieser Satz oft falsch verstanden wurde, oft missbraucht wurde sogar. Und ja, warum? Weil einige ziehen aus diesem Vers den Schluss, dass ja der Mann, der Ehemann oder noch schlimmer, alle Männer der Welt, ihre Ehefrauen oder noch schlimmer, alle Frauen der Welt unterdrücken, oder misshandeln dürfen. Ganz falsch. Ganz, ganz falsch. Wieso kann ich sagen, woher nehme ich die Autorität, um zu sagen, dass diese Idee völlig falsch ist? Aus diesem Vers selber, weil da steht es, Christus ist das Haupt jedes Mannes, und Gott aber das Haupt des Christus. Das heißt, wenn wir uns fragen, was bedeutet, ein Haupt zu sein, haben wir hier zwei Anhaltspunkte. So wie Christus das Haupt jedes Mannes ist, so wie Gott das Haupt des Christus ist, so auch der Mann ist das Haupt der Frau. Und wenn man sich fragt, ja, und was macht Christus mit dem Mann, da er sein Haupt ist? Ja, schlägt Jesus die Männer? Unterdrückt er die Männer? Schimpft er die Männer? Und alles Mögliche, was so bosartige Männer mit ihren Frauen machen, und werfen die noch einen Bibelvers vor die Füße, vor die Nase, Nein, Jesus macht das nicht. Und ja, Gott ist das Haupt des Christus. Was macht Gott? Schlägt Gott Christus? Oder zieht Gott Jesus an die Haare oder solche Sachen? Nein, ganz klar. Deswegen müssen wir hier sehen, dass dieses Wort, der Mann ist das Haupt der Frau, völlig was anderes bedeutet, was so ganz viele Menschen denken. Wie können wir das verstehen? Ich habe viel nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass ein Wort uns helfen kann. Ein Wort, was heißt Leiterschaft. Dieses Wort ist Leiterschaft. Weil das Wort Leiterschaft so einen Beigeschmack hat von eine Person, die vorsteht und durch sein Vorbild die anderen ermutigt, zusammenzuhalten und miteinander zu arbeiten. Leiterschaft, das ist so nicht so das gleiche wie jetzt ein Chef, Ein Chef, der, die Idee, was man so bekommt im Kopf, ich zumindest, wenn ich das Wort Chef höre, dann denke ich an einen, der da irgendwo steht und die anderen befehligt und sagt, tu das, tu jenes und mit dem Finger zeigt, Und genau das wollen wir nicht. Genau das bedeutet dieses Hauptsein, was der Mann ist, auf die Frau, nicht. Genau das bedeutet es nicht. Was bedeutet es denn? Leiterschaft. Das heißt, eine Person, die vor anderen steht, wie in einer Gemeinde. In einer Gemeinde gibt's Älteste und so. Und was machen die? Die sind, zeichnen sich aus durch ihre Weisheit, durch ihre Erfahrung, durch ihr Sanftmut und so weiter. Und so ermutigen die Mitglieder der Gemeinde mitzumachen, ein Teil zu sein, ne? Miteinander zu arbeiten und so weiter. Ohne Gewalt, ohne Unterdrückung und so. Und so ähnlich, ne? Der Mann als Leiter, der Ehemann als Leiter. Warum betone ich immer Ehemann, Ehemann? Weil ne, viel durcheinander geschieht, wenn man hier dieses Wort nicht richtig übersetzt. Ne? Weil das Wort Mann kann vieles bedeuten. Das Wort Mann kann, ne, bedeutet ja alle Männer der Welt. Der Mann ist ein intelligentes Wesen, okay, ne, können wir in Frage stellen. Aber ne, der Mann ist ein Lebewesen oder der Mann ist ein Säugetier. Ne? Okay, in diesem Sinne, alle Menschen der Welt. Deswegen muss ich immer wieder betonen, dass es hier um den Ehemann geht. Ja, warum steht es dann nicht Ehemann? Ja, weil in der Bibel das Wort, ne, das Wort Mann benutzt wird im Sinne von Ehemann. Und man muss herausfinden, was es in jedem einzelnen Fall bedeutet. Es gibt Momente in der Bibel, wo das Wort Mann ja alle Männer der Welt bedeutet. Und in anderen Momenten bedeutet es nur der Ehemann in Bezug zu seiner Ehefrau. Das Ehepaar. Und da komme ich schon zu dieses Thema. Das Ehepaar. Andere Menschen ziehen den falschen Schluss, dass Männer in der Gesellschaft immer Leiter sein müssen, dass Frauen in der Gesellschaft oder in Geschäften nicht leiten dürfen. Oder zum Beispiel Lehrerinnen, Kanzlerinnen, Geschäftsfrauen nicht sein dürfen. Das ist auch falsch. Das ist falsch. Zum Beispiel Sprüche 31, 10 bis 31. Sehr bekannter Text. Ne? Die tugendhafte Frau, was macht die? Die ist eine Geschäftsfrau. Eine Geschäftsfrau. Mehr als 1000 Jahre vor Christus, ne, wird erzählt, wie schön und toll und gut, ne, dass eine Frau eine Geschäftsfrau ist. Die Bibel sagt das. Die Bibel findet das gut. Eine Frau, eine Geschäftsfrau. Ja, aber um Geschäftsfrau zu sein, muss sie auch viele Männer koordinieren, befehligen. Ne? Eine Geschäftsfrau hat Angestellte. Früher hießen die Angestellte ja nicht Angestellte, sondern Sklaven oder Tagelöhner oder so. Das heißt, die müssen ihre Angestellten befehligen. Und das ist nicht falsch. Ne? Und auch Lehrerinnen in der Schule. Ne? Wie viele Christen stellen das in Frage? Sagen, nee, in der Schule dürfen Frauen nicht lehren. Ne? Niemand stellt das in Frage. Ja, warum? Weil sonst würden keiner von uns ne, studieren können, zur Schule gegangen sein können. Ne? Weil ja die meisten Lehrer in der Schule sind Frauen. Ne? Deswegen, ja, Frauen dürfen überall leiten, führen, dürfen Kanzler sein. Die Bibel hat nichts dagegen, dass eine Frau eine Kanzlerin ist. Die Bibel hat nichts dagegen. Und dieser Vers, ne, der Mann aber das Haupt der Frau, da müssen wir ganz klar übersetzen und sagen, es bedeutet, übersetzt auf klar Deutsch, der Ehemann aber das Haupt der Ehefrau. Ne? Ehemann, Haupt der Ehefrau und nicht der Mann im allgemeinen Sinn. Nicht, dass die Männer Haupt der Frauen, der alle Frauen sind. Nicht in diesem Sinn. Versteht ihr? Ja, hier geht es um Ehemann und Ehefrau. Wie können wir das ganz klar beweisen aus diesem Vers? Weil hier steht, ihr wisst aber, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Das heißt, von allen Männern der Welt. Ne? Das heißt, von allen christlichen Männern, alle glaubende Christen, ne, die Männer sind. Jesus ist das Haupt ganz, ganz vieler Männer. Aber, da steht der Mann, aber das Haupt der Frau. Ich stehe hier nicht, dass der Mann das Haupt jeder Frau ist. Versteht ihr? Christus ist das Haupt jedes Mannes. Aber der Mann ist nicht das Haupt jeder Frau. Versteht ihr? Ich bin ein Mann. Ich bin nicht das Haupt jeder Frau. Das heißt, zu jeder Frau gehen und sagen, du, ne, du bist mein Hals, ne? Versteht ihr? Ne? Ich werde es gleich erklären, das mit dem Hals. Weil die Frauen verteidigen sich gegen die Idee, ne, wenn man sagt, ja, der Mann ist das Haupt, oder in, ne, ein anderes Wort dafür, Kopf. Der Mann ist der Kopf. Und dann sagen die Frauen, und wir sind der Hals. Ne?
Kopf drehen.
Das den Kopf dreht, ne? Wohin es will. Okay. Das heißt, was ich gerade erklärt habe, ne? Ich bin ein Mann, ich kann nicht zu jeder Frau gehen und sagen, ich bin dein Kopf. Versteht? Ne? Christus ist das Haupt jedes Mannes. Aber der Mann ist nicht das Haupt jeder Frau, sondern der Frau. Das heißt, der Ehefrau. Ne? Der Ehefrau. Weil das Wort Frau ist auch so ein Wort, ne, was im Original übersetzt werden kann, sowohl mit Frau als auch mit Ehefrau. Deswegen muss man denken, was ist ja die richtige Übersetzung. Obwohl man ja gar nicht übersetzen braucht, ne, weil auch so im Alltag benutzt man immer auch dieses Wort. Ne. Ich sage nicht, Elisabeth ist meine Ehefrau. Ne. Das sage ich nicht. Ich sage immer, meine Frau, versteht ihr? Und sie sagt auch nicht, mein Ehemann. Sie sagt, mein Mann, versteht ihr? Ne? Mann, Frau sind Wörter, die man immer benutzt für Ehemann, Ehefrau, ganz normal. Aber das sorgt für ein bisschen Verwirrung, wenn die Menschen die Bibel lesen und da Sachen daraus lesen, die es gar nicht gibt. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, die nächste Überschrift. Ja, warum? Ne? Warum erwartet Gott, dass der Ehemann eine Leitungsposition in der Ehe übernimmt? Und ja, okay, ich gebe hier meine Meinung, ne, es steht da nicht, aber ich versuche ihr in einen Satz das zusammenzufassen. Ich meine, es wäre schwer für die Ehefrau, den Haushalt machen, die Kinder pflegen und dazu noch den Ehemann führen. Versteht ihr? Das wäre sehr viel verlangt oder zu viel verlangt von einer Frau, diese drei Aufgaben gleichzeitig zu meistern. Deswegen, ne, so verstehe ich das. Wollte Gott die Aufgaben der Frau erleichtern. Nächster Satz. Adam sündigte, weil er seine von Gott auferlegte Position als Leiter nicht wahrgenommen hatte, sondern sich der Verantwortung entzogen und die Entscheidungen der Frau überlassen. Ne, das war schon damals so. Damals gab es schon dieses Problem, wie heute, ne? Die meisten Männer würden sagen, Frau, entscheide du, ne? Was willst du? Mach, ne? Lass mich in Ruhe, ne? Ich setze mir hier auf meinen Sessel und guck mein Lieblingsfernsehprogramm und lass mich in Ruhe. Entscheide, wie du willst, wie du es besser findest, ne? So ticken viele, aber so will es Gott nicht. Gott möchte, dass der Mann eine Leiterschaft übernimmt, eine Verantwortung, dass er sich Verantwortung fühlt, dass seine Familie gut organisiert ist, dass die Sachen in sein Haus gut funktionieren. Ne? Ja, der Mann soll die Familie leiten, ein gutes Zeugnis für seine Angehörige sein. Das heißt, wer irgendwas leitet, er muss die Menschen, die er leitet, auch ein Vorbild sein. Wenn ein Chef einer Firma nur Unsinn macht, dann werden die Angestellten sagen, ja okay, dann werden wir auch, ne, hier alles so irgendwie machen. Ne? Das heißt, der Vorgesetzte, der muss den anderen zeigen, wie man es macht. Und so, ne, der Mann, der soll seine Familienangehörigen zeigen, wie man es richtig macht, das heißt, das Andachtsleben führen, das heißt, er muss selber, ne, der Erste sein, der betet, der die Bibel liest, nicht nur sagen, ja, Kinder, geht zur Kirche oder so, ne? Nein, er muss vorne gehen, Vorbild im Beten und Fasten, vorbildlich immer zur Gemeinde gehen, die Gemeinde geistlich und finanziell unterstützen, ne, dass die Kinder das auch sehen, ne? Oh, mein Papa, der, ne? Der ist immer hilfsbereit, wenn der Gemeinde irgendwas braucht, irgendwas los ist, dann hilft mein Papa immer da. Oder wenn die Gemeinde Geld braucht, oder er spendet jedes Mal, wenn der Klingelbeutel vorbeikommt, ne? Und so weiter. Das heißt, ein Vorbild sein, Weisheit zeigen in seinen Entscheidungen und so weiter. Das bedeutet Leiterschaftsposition. Ja, leider haben wir schon viele böse Sätze gehört und einer dieser bösen Sätze ist die Frage, wer ist der Befehlshaber der Familie? Dieser Satz ist ganz böse und falsch und nicht biblisch. Befehlshaber, die Bibel sagt nicht, dass der Mann der Befehlshaber der Familie ist. Ja, warum nicht? Ja, weil Frau und Kinder sind keine Roboter, wo man einen Knopf drückt und die machen das, ne? Oder eine Armee, ne? Frau und Kinder sind keine Soldaten und der Mann der General oder so, ne? Darum geht es nicht, ne? Die Beziehung unter Ehepartner und mit den Kindern wird aufgebaut auf Vorbild, Vertrauen und Respekt, keineswegs auf Autoritarismus. Jesus, ne? Wie kann ich das beweisen, biblisch gesehen? Wie kann ich beweisen, ne, dass es nicht hier geht, ne, darum, dass der Mann hier die Frau und die Kinder befehligt, ne? Es geht nicht darum, sondern eine Beziehung, wo, ne, Vertrauen, Respekt die wichtigen Wörter sind. Jesus stärkt seine Führungsposition über die Gemeinde. Ne? Was macht Jesus, um seine Führungsposition über die Gemeinde zu stärken? Ne? Knallt er mit der Peitsche? Ne? Oder was macht er? Ne? Nein, ne? Ganz klar, logisch. Ne? Ich habe hier einen kleinen Witz gemacht. Ne? Logisch, dass er das nicht macht. Sondern er zeigt seine Opferbereitschaft. Wolfgang, lies mal bitte hier diesen Vers, Johannes 15, 12 bis 13.
Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, 12 bis 13.
Danke, Wolfgang. Ne, ganz klar, Jesus hat sein Leben gelassen für seine Freunde. Das ist dieses Vorbild, wo dann er, ne, sagen wir so, uns drängt, nicht Jesus, sondern seine Tat drängt uns. Man sagt so, die Liebe drängt uns. Ja, warum? Ja, weil wir, ne, wir fühlen uns gedrängt im Sinne von, ja, oh, schau mal, er hat uns so sehr geliebt. Ne, wenn wir jetzt, ne, nichts machen, wenn wir hier nachlässig sind, wenn wir das nicht ernst nehmen, dann haben wir ein Problem, dann legen wir falsch. Und so, die Liebe, die drängt, ne, wenn jemand Opferbereitschaft zeigt, dann sollten die anderen vernünftigen Menschen denken, oh, wenn er sowas macht, ne, dann müssen wir auch irgendwas, ne, entgegenbringen, ne, zeigen, dass wir auch opferbereit sind. Ne, und so in der Familie, ne, ich sage mal so, die Kinder sollen helfen, zum Beispiel hier ja, abwaschen oder irgendwas andere Sachen machen. Und wenn ein Kind sagt, ja, warum muss ich abwaschen? Ja, aber die Mama macht das immer, warum sollst du es auch nicht machen, zum Beispiel, ne? Oder warum soll ich hier den Müll raustragen, ein Kind, ne, beschwert sich, ja, aber schau mal, der Papa, der geht doch 8 Stunden am Tag arbeiten, warum kannst du hier nicht in 5 Minuten hier den Müll austragen, ne? Das heißt, Vorbild, ne? Schau mal, was er macht, warum kannst du auch nicht was machen, verstehst du? Das ist die Vorbildfunktion und deswegen ist die Familie, ne, das hier, das heißt, zeigen, wie man es macht, damit die anderen es nachmachen. So Jesus, ne, er hat sich geopfert, damit wir auch sagen, oh, wir sollen uns auch opfern. Ne? Jesus, er lädt uns ein zur Nachfolge, er lädt uns ein, ihm zu gehorchen. Aber er sagt nicht, Leute, hört zu, ne, ich bin der Mächtigste, schaut meine Muskel und wenn ihr mich nicht gehorcht, dann klatsche ich euch eine rein. Ne? Nein, er sagt, ich habe Gott gehorcht bis zum Blut. Ich habe Gott gehorcht bis zum Blut. Wer liest hier Lukas 22, 42? Bitte, würdest du das tun? Hm?
Und ich sprach, Vater, wenn du diese Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lukas 22, Vers 42.
Ganz klar, ne? Jesus hat gehorcht bis zum Blut, bis zum Ende, bis zum Tod. Und das schenkt ihm Autorität, zu kommen und sagen, wie wäre es, wenn ihr auch gehorcht? Und das verleiht Autorität einer Person, wenn sie das vormacht, was sie selber von den anderen verlangt. Und so der Mann, ne, der fordert Respekt, Gehorsam, Liebe von der Ehefrau oder von den Kindern, aber er muss mal zuerst zeigen, dass er selbst Gott ehrt, Gott gehorcht, Gott liebt. Ich lese mal hier 1. Mose 2, 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. 1. Mose 2, 18. Ganz wichtiger Vers in diesem Bezug, weil auch dieser Vers wird sehr oft missbraucht. Die armen Frauen, die Männer, die finden viele Texte in der Bibel, die sie drehen und wenden, um die Frauen unter den Füßen zu stellen, obwohl die Bibel das nicht gibt, die hergibt. Die Bibel gibt es nicht her. Werden wir gleich sehen. Die Männer lesen das, viele Männer lesen diesen Vers und denken, so, jetzt habe ich eine Angestellte. Die Frau ist meine Gehilfin, die muss tun, was ich befehlige. Das ist völlig falsch. Aber wieso ist dann die Frau eine Gehilfin des Mannes, wenn sie nicht ja eine Angestellte ist von ihm sozusagen? Ein Beispiel. Ein Pferd, wenn ein Pferd es nicht schafft, die Kutsche alleine zu ziehen, stellt sein Inhaber ihn ein zweites zur Seite, der ihn helfen soll. Dieser zweite hilft den ersten. Das heißt, das zweite Pferd ist die Gehilfe des ersten Pferds, aber gleichzeitig ihm ebenbürtig. Ja, ganz wichtig. Kein Kutschbesitzer tut hier ein ganz junges Pferd neben ein ganz altes Pferd oder so, oder ein großes Pferd mit ein kleines Pferd oder so. Das heißt, immer zwei Pferde, die ziemlich ähnlich sind, ziehen die Kutsche. Das heißt, der eine hilft den anderen, aber trotzdem sind sie gleich in Kraft und Aufgabe. Und wenn wir hier 1. Mose 2,18 lesen und da steht, die ihm entspricht, das ist auch so ein Satz, der ein bisschen irre führt, die ihnen spricht. Was ist das, die ihnen spricht? Andere Übersetzungen bringen hier den Satz, die vor ihm sei. Noch schlimmer, die vor ihm sein. Deswegen haben die Übersetzer gedacht, ja, die ihm entspricht, ist vielleicht leichter zu verstehen als die vor ihm sei. Erklärt so ein bisschen, was es bedeutet, die vor ihm sei. Und ich nehme mal diesen Satz, die vor ihm sei, in diesen räumlichen mit dieser räumlichen Betonung, vor ihm sein. Das heißt, wenn jemand vor eine andere Person ist, dann ist dieser jemand nicht über und nicht unter dieser Person. Das heißt, die Ehefrau ist vor dem Mann, das heißt, sie ist nicht unter dem Mann, auch nicht über den Mann, vor dem Mann. Und die Übersetzer, die haben das verstanden, dass das, sozusagen, die ist vor dem Mann, bedeutet Augenhöhe. Augenhöhe. Und sehr interessant auch diese Zeichnung, was ich hier auf Seite 35 habe. Die Frau und den Mann voreinander. Einer vor dem anderen schützen die Kinder. Vor. Einer vor dem anderen. Nicht unter dem anderen. Interessant ist die Tatsache, dass zwei Pferde viel mehr als das Doppelte ziehen können als ein einziges. Und so zusammen können Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau viel mehr machen als einer alleine. Eine interessante Bemerkung. Noch eine interessante Bemerkung. Wenn ein Mann eine Gehilfin braucht, Gott hat gemerkt, oh, der Mann braucht eine Gehilfin. Was bedeutet das? Ja, dass der Mann schwach ist. Dass der Mann seine Grenzen hat. Dass der Mann Hilfe braucht. Versteht ihr? Dass der Mann schwach ist. Deswegen braucht er eine Hilfe. Nie weil er so stark ist. Versteht ihr? Starke Leute brauchen keine Hilfe. Nur Schwache. Deswegen, der Mann braucht die Frau. Warum? Weil er schwach ist. Aber es gibt Menschen, es gibt Männer, die das hier umdrehen. Die sagen, die Frau ist die Gehilfin des Mannes. Schau mal, der Mann, der ist super, der ist vollkommen und der kann alles. Und die Frau, die ist nix, die ist eine Null. In diesem Punkt muss ich mir erinnern, eine ganz schlimme Aussage, die ich einmal gehört habe. Da war ich am Boden zerstört, als ich das gehört habe, diese Aussage, da war ich völlig verblüfft. Und die Aussage war von einer Frau, die hat gesagt, in meiner Hochzeit hat der Pastor gepredigt und der hat ein Beispiel benutzt, ein ganz tolles Beispiel. Und der hat gesagt, Mann und Frau sind wie 1 und 0. Der Mann ist die 1 und die Frau ist die 0. Wenn die 0 vor die 1 ist, dann ist die Summe 1. Und wenn die 0 nach der 1 ist, dann ist die Summe 10. Das ist viel mehr. Das heißt, die Frau muss immer hinter dem Mann, immer nach dem Mann. Und die ist eine 0. Da wollte ich schreien, wenn ich sowas gehört habe. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Der Mann braucht eine Gehilfe. Ja, warum? Weil er schwach ist, weil er seine Limitierungen hat, weil er seine Begrenzung hat und er braucht jemand, der ihn vervollständigt, der einspringt und die Lücke füllt. Genau deswegen. Nicht, weil der Mann überlegen ist über die Frau. Nein, weil er Hilfe braucht. Gut, nächster Satz. Auch diese Idee, dass die Frau die Gehilfin des Mannes ist, gilt nur für die Ehe. Auch diese. Ne? Weil vorher hatten wir das schon besprochen, das mit Haupt. Ne? Der Mann ist das Haupt der Frau. Ne? Habe ich schon erklärt. Das gilt nur in der Ehe, nicht in der Gesellschaft, nicht in der Gemeinde. Und auch hier, ne, weil ja, es geht um Ehemann und Ehefrau. Ne? Und in der Gesellschaft, da gibt's keinen Ehemann und Ehefrau. Das heißt, wenn jetzt ne, unsere Kanzlerin ne, ihre Aufgaben ausführt, dann tut sie das nicht als Ehefrau, sondern als Kanzlerin. Das sind zwei verschiedene Positionen. Ne? Sie ist nicht mit Deutschland verheiratet, versteht ihr? Ne? Deswegen, der Mann ist das Haupt der Frau in der Ehe. Und auch hier, die Frau ist die Gehilfin des Mannes ja in der Ehe. Das heißt, die Frauen sind nicht die Gehilfin der Männer, sondern des Ehemannes. Das müssen wir unterscheiden. Viele denken so, die Frauen müssen uns dienen. Ne? Die Männer sitzen sich da und die Frauen müssen sie bedienen, ne? Als wären sie Angestellte der Männer. Völlig falsch. Da draußen in der Gesellschaft und in der Gemeinde gibt es diesen Unterschied nicht. Da draußen. Da draußen, wer hilft wem? Da draußen, ja, wer helfen kann. Ne? Wer helfen kann, der hilft. Wer Hilfe braucht, der sucht sich Hilfe. So ist es. Ne? Wenn da draußen, ja, die Kanzlerin zum Beispiel, ne, Hilfe braucht, dann, ja, dann ruft sie vielleicht einen Mann oder eine Frau als, ne, Minister oder so. Egal. Wer wem hilft. Nur in der Familie heißt so, dass die Frau die Gehilfin des Mannes ist, aber wie gesagt, weil der Mann viele Sachen ohne die Frau nicht tun kann. Deswegen, weil er ne, Schwächen hat. Und um das zu beenden, diesen Argument zu beenden, Mann und Frau sind verschieden und ergänzen sich wie zwei Hälften einer Orange. Ne? Wolfgang, lies mal bitte hier diesen nächsten Vers, 1. Korinther.
Gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. 1. Korinther 11, 12.
Danke, ne, ganz klar. Wer ist wichtiger als wer? Ja, niemand ist wichtiger als niemand. Der Mann kommt aus der Frau, die Frau kommt aus dem Mann. Niemand ist ne, überlegen und so weiter. Sowas gibt es nicht. Sowas ist Unsinn, aber viele denken so. Viele haben dieses Vorurteil, Sexismus. Das ist völlig fehl am Platz in der Gemeinde oder im Denken eines Christens. Jetzt eine nächste Überschrift, eine ganz andere Überschrift. Eine völlig neue Überschrift. Liebt eure Frauen. Jetzt ist wieder Betty dran. Bitte.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Epheser 5,25.
Ja. Männer, liebt eure Frauen. Wenn man so die Bibel schon mal durchgelesen hat und denkt, ja, wo steht es, Frauen, liebt eure Männer, ne? Nirgendwo. Sollen die Frauen die Männer nicht lieben? Ist es verboten, dass Frauen die Männer lieben? Nein, genau das Gegenteil, ja, weil die Frauen da weniger ein Problem haben in diesem Punkt. Frauen haben vielleicht ein anderes Problem, werden wir in der nächsten Lektion studieren. Das Problem der meisten Männer, ich will nicht hier ganz verallgemeinen, aber ne, ganz, ganz viele Männer oder die meisten, 51%, ich sag mal so, haben meistens dieses Problem, dass sie nicht so viel die Frauen lieben, dass sie da mehr so, kann man sagen, die Frauen mehr als einen Gegenstand betrachten sozusagen oder das Nutzen schauen der Ehe und so weiter etc. Ne? Deswegen sagt die Bibel, Männer, liebt eure Frauen. Die Bibel ermahnt uns, ne? Ermahnung, das ist eine Ermahnung. Liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Ne? So ganz starke Ermahnung. Ne? Die Bibel muss uns nicht lehren, was wir schon von alleine tun. Ne? Das heißt, die meisten Frauen, die machen das schon automatisch, ihre Männer zu lieben. Nur die Männer haben da ein Problem. Deswegen lehrt uns das die Bibel hier in mehreren Texten. Hier habe ich 4 verschiedene Verse genannt. weil die Männer meistens sich so verknallen in der Arbeit oder in ein Auto oder im Fernseher oder in viele andere Sachen. Das heißt, die konzentrieren sich einfach in bestimmte Sachen und vergessen, die Beziehung zu pflegen mit der Ehefrau. Und wenn man so hört, liebt eure Frauen, was höre ich in diesem Satz? Ich höre, ich als Christ oder ich, der schon 30 Jahre mit Jesus wandle, dann höre ich, ja, meine Frau helfen, meine Frau unterstützen, meine Frau mich opfern für meine Frau. Das höre ich, wenn ich diesen Satz höre. Lieb deine Frau. Aber einige Männer würden hier was anderes verstehen. Könnt ihr das nachvollziehen? Weil ja in der Welt das Wort Liebe bedeutet körperliche Intimität. Wenn man so hört im Radio und so, das Wort Liebe, wie es benutzt wird, und so denken viele Männer, ja, das will ich tun, Aber darum geht es nicht. Jesus hat nicht gesagt, nicht gedacht, ja, lieben bedeutet das. Nein, lieben für Jesus, lieben für die Apostel ist das, was 1. Korinther 13 uns beibringt. Opferbereitschaft, das ist ein Wort, was die Bedeutung vom Wort Liebe zusammenfasst. Der Ehemann soll sich auch kümmern um die Frage, wie er die Ehefrau gefallen kann. Ich lese mal hier 1. Korinther 7, 33. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er die Frau gefällt. 1. Korinther 7, 33. Steht in der Bibel. Der Mann soll sich kümmern, wie er die Frau gefällt. Ja, das ist nicht meine Erfindung, wo ich sage, Sexismus ist schlimm, ist schlecht. Unterdrückung der Frau ist schlimm. Damals, schon vor 2000 Jahren war es so, dass es normal war, dass Männer sich kümmern um die Frage, wie kann er die Frau gefallen. Damals war es schon so und damals gab es auch schon Sexismus. Deswegen ist diese Diskussion gar nicht neu. Wir müssen die einfach nur erklären, was die ganzen Wörter in der Bibel bedeuten. Auf der nächsten Seite, 39, Liebe ist ein unbedingter Anteil unseres geistlichen Lebens, ganz klar. Hatten wir schon einige Male studiert im Heft Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4 und Nummer 5. In allen Heften haben wir das studiert. Lieben ist wichtig. Liebe ist der Kern des Evangeliums. Liebe Gott über alles und den Nächsten wie dich selbst. Und das hier kein Spruch, den man kloppt, sondern das meint Jesus wirklich so. Ich springe mal in diesen Vers hier, 1. Johannes 4, 16. Und gehe zur nächsten Überschrift, Schutz. Die Ehefrau braucht drei Arten von Schutz. Körperlichen Schutz, seelischen Schutz, geistlichen Schutz. Was heißt körperlicher Schutz? Ganz klar, die Frauen sind meistens schwächer, körperlich schwächer und sind deswegen öfter Opfer von Gewalt, von Männern, Vergewaltigung und so, Meistens sei es so, zu, weiß nicht wie viel Prozent, 80% oder so, 90% sind die Opfer von Vergewaltigung der Frauen, oder auch Opfer von anderen Arten von Gewalt, von Schläge und häuslicher Gewalt, meistens, zu 80-90% oder 99% von häuslicher Gewalt, sind Männern, die Frauen schlagen und nicht das Gegenteil, ganz klar. Punkt Nummer 2. Seelischer Schutz wegen dem Stress mit dem Haushalt und Kindern. Ja, Frauen machen den Haushalt, müssen kochen, putzen und abwaschen und dann noch die Kinder pflegen und erziehen und zur Schule schicken und Essen geben. Das ist eine Aufgabe, die ist so groß, dass wenn der Mann nach Hause kommt, was findet er vor? Eine Frau mit den Haaren da zu bergen, weil alles geht drunter und drüber. Was braucht die Frau? Ja, seelischer Schutz. Er braucht jemanden, der kommt und sagt, ruh dich mal aus, ich helfe dir. Lass mich mal die Kinder putzen und so. Oder lass mich hier ein bisschen mit den Kindern raus oder etc. so weiter. Das heißt, seelischer Schutz. Und geistlicher Schutz. Ja, die Frau, die soll auch die Kinder auch segnen und Bibelwörter den Kindern weitergeben und mit den Kindern beten und so weiter. Deswegen braucht sie auch irgendwo sich auch geistlich ernähren. Die Gemeinde ist der richtige Ort, aber der Mann, ne, kann da auch beitragen, indem er für die Frau betet und so und mit der Frau eine Andacht macht und solche Sachen. Wolfgang, lest mal bitte hier 1. Petrus 3,7.
Die Männer sollen gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und die Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht behindert werden. 1. Petrus 3,7.
Ganz klar, ne, ganz klar. Die Männer sollen einsichtig sein, ne? Nicht hier ankommen und anfangen hier mit Forderungen und oder mit Befehle und so, einsichtig sein mit der Frau aus dem schwächeren Gefäß. Warum? Ne? Weil wir gemeinsam Erben der Gnade des Lebens sein. Ne? Was bedeutet das? Ja, weil wir uns im Himmel treffen werden. Das heißt, wenn jetzt ein christlicher Mann, ein Mann, der Jesus liebt, aber dann seine Frau nicht so gut behandelt, ja, wenn die dann einmal sich im Himmel treffen, wie wird's dann, ne? Nicht so gut. Deswegen heißt es, ja, die Frau gut behandeln, dass man, wenn man sie im Himmel trifft, obwohl man dort nicht mehr verheiratet sein wird, aber das ist der Grund, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. Und anderer Punkt, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ja klar, wenn ja Mann und Frau sich streiten, ne, wo geht dann der Heilige Geist hin, ne? Irgendwohin, ne? Aber nicht im Herzen, ne? Das heißt, wenn man sich gerade, ne, gezopft hat und dann sagt, ah, lass uns beten ganz heilig, ne? Ja, aber wo ist dann der Heilige Geist, ne? Irgendwo hingegangen, ne? Deswegen ist wichtig, ne, dass man sich gegenseitig respektiert und hier sagt, ne, ihr Männer sollt gleichermaßen Einsicht mit eurer Frau zusammenleben. Ganz wichtig. Der Mann soll die Frau auch verstehen. Soll gut mit ihr umgehen. Weil die Ehefrau ein Teil des Mannes ist, ne? Das heißt, sie sind ein Körper, ein Leib. Und umgekehrt, ne? Der Mann ist ein Teil der Frau, die Frau ist ein Teil des Mannes. Und da benutzt der Apostel Paulus einen Vergleich. Er sagt, ja, wer, ne? Ein vernünftiger Mensch, was tut er? Er pflegt seinen Körper, ne? Man wäscht sich, man, versucht sich gesund zu ernähren, man macht Sport, man duscht sich und etc. Das heißt, man pflegt sich. Man geht zum Arzt oder zum Zahnarzt und so weiter, ne? Dass der Körper in Ordnung ist, dass die Gesundheit in Ordnung ist. Man pflegt sich. Ja, aber wenn man einen Körper ist mit der Frau, dann muss man auch die Frau pflegen und schützen. Ne? Wer sieht schon zu, ne, dass da... Welchen Beispiel könnt ihr hier benutzen, ne? Wenn ich ja mit dem Hammer da hämmere und hier auf den Nagel haue, ne? Wann würde ich schon absichtlich auf meinen Finger hauen, ne? Nein, ich passe schon auf, dass der Hammer nicht auf meinen Finger haut, ne? So ein Beispiel. Man schützt sich, man versucht, ne? Meiden, dass man Schmerzen hat und so, ne? Wenn meine Frau ein Leib ist mit mir, ja, dann muss ich sie auch schützen, dass sie keinen Schmerz hat, ne, dass gegen Angriffe, gegen Probleme, Krankheiten und so weiter. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran. Ich denke, Betty, ne? Epheser 5, 28.
Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Epheser 5, 28.
Ja? Da steht es, was ich gerade gesagt habe. Paulus sagt, die Männer sind verpflichtet. Ne? Lasst euch das unter die Zunge zergehen lassen. Die Männer sind verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihren eigenen Leiber. Ja, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ja klar, man ist einen Körper. Das heißt, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und umgekehrt, logischerweise, wer seine Frau misshandelt, ne, der tut sich selbst was an. Ohne Liebe ist die Ehe nur eine Scheinehe. Ja, leider sind viele Ehen so, ne? Nur Theater, nur Schauspielerei, damit die anderen was denken, ne? Aber eine christliche Ehe, da muss schon Liebe ins Spiel sein. Liebe, ne, ist die Grundlage. Ohne Liebe geht nichts. Ohne Liebe geht auch das christliche Leben nicht. Und auch die christliche Ehe geht auch nicht. Liebe muss bis zum Tod halten, damit die Liebe von Christus zur Gemeinde gespiegelt werden kann. Ganz klar. Die Ehe ist ein Bild der Beziehung von Jesus und die Gemeinde. Und wenn die Liebe in der Ehe zugrunde geht, ne, dann ist dieses Bild nicht schön. Dann wird Jesus nicht gut repräsentiert. Ne? Das ist nicht gut, das ist schade, das ist traurig. Und noch letzter Punkt in diesem Thema. Versorger. Der Mann ist der Versorger der Familie. 1. Mose 3, 17 bis 19. Das sind drei Verse, wollte ich hier nicht nennen. Aber den kennt ihr wahrscheinlich, ne, wo Gott Mann und Frau verflucht hat, weil sie gesündigt hatten. Und ja, die Frau hat den Fluch bekommen, ne, in Schmerzen Kinder zur Welt bringen. Und der Mann hat den Fluch bekommen, ja, aus dem Schweiß seiner Stirn zu arbeiten. Ne. Das heißt, er muss arbeiten. Der Mann muss arbeiten. Ich lese, lass mal sehen, jetzt bin ich wieder dran. 1. Timotheus 5, 8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. 1. Timotheus 5, 8. Ja klar, die Ungläubigen, die machen das auch. Sorgen für ihre Familie, die ungläubigen Männer. Gehen arbeiten für ihre Familie. Und ein christlicher Mann noch mehr. Wenn ein christlicher Mann das nicht tut, die Arme kreuzt und sagt, ne, ich gehe nicht arbeiten, bin zu faul oder so, ne? Heute ist es zu warm, morgen es regnet, ne? Nein, man muss sich anstrengen. Die Liebe des Mannes, das heißt zurück zum Thema Liebe, wir sind im Thema Liebe. Die Liebe des Mannes sollte auch der Motor im Klammer seiner Mühen sein, um die Versorgung seiner Familie. Ja, warum versorgt der Mann seine Familie? Weil er seine Frau liebt. Und als letzte Überschrift, wir sind schon ein bisschen spät, aber ich denke, das schaffen wir noch. Vater, der Mann als Vater. Jetzt ist wieder Wolfgang dran, ne?
Darum halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht. Und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Für alle Zeiten. 5. Moses 44.
Ja, hier sagt Moses, dass die Männer ihre Kinder erzählen sollen über den Glauben. Und das ist Segen. Das ist ein Segen. Das ist ein Segen. Halleluja. Vater zu sein ist viel mehr als ein Kind zu zeugen. Das ist auch so eine Sache, ne? Das ist auch so eine Sache, wenn jetzt ein Ehepaar ein Kind adoptiert, dann gibt es die Radikalen, ne, die sagen, nee, aber das ist nicht euer Kind, ne? Das ist nicht aus eure, ne, DNA, ne? Aber ne, der Gesetzgeber, der sieht es so, Vater oder Mutter ist die Person, die das Kind erzieht. Oder den Gesetzgeber, wer erzieht. Ne, ich sage mal so, der biologische Vater, wie man so sagt, biologische Vater, am besten könnte man sagen, ne, der Erzeuger, ne, der hat, ne, beigetragen mit einer halben Zelle. Aber wer hat das Kind großgezogen? Wer hat das Kind gepflegt? Über viele, viele Jahre, ne? Deswegen heißt es, Vater zu sein ist viel mehr als ein Kind zu zeugen. Das ist leicht. Ein Kind zu zeugen ist leicht. Schwer ist es, ne? Erziehen. Vater zu sein bedeutet Verantwortung für die gute Versorgung und Erziehung zu übernehmen. Ganz klar. Die Welt lehrt, dass väterliche Autorität altmodisch ist und man möchte den Männern erklären, sie könnten diese Verantwortung auf Großeltern oder Kitas abgeben. Aber ein glaubender Christ denkt nicht so. Ja klar, ein glaubender Christ, der muss diese Aufgabe übernehmen. Er muss denken, ich bin Vater. Ich bin nicht nur Erzeuger, sondern ich bin Erzieher. Mein Kind muss zu einem nützlichen Glied der Gesellschaft werden. Er muss, ne, müsste oder am besten noch ein glaubender Christ werden, wenn er erwachsen ist. Und deswegen ist es eine Aufgabe. Ich lese mal hier die nächsten Abschnitte, weil die, ich sag mal so, gut formuliert sind. Der Mann als Vorbild für die Kinder. Jungs brauchen ein Vorbild eines liebvollen Vaters, Ehemannes und Familienoberhaupt, bzw. Mädchen brauchen ein Vorbild von Mutter, Ehefrau und Hausfrau. So werden Junge gebildet, die Gott und die Gesellschaft dienen können und selbst in der Lage sind, stabile Familien zu gründen. Unser Feind, der Satan, unser Feind, greift die Seelen der jungen Menschen an und lässt sie daran zweifeln, wer sie wirklich sind, das eigene Bild in Frage stellen und sich verunsichern lassen. Es wird in den Medien subtil dafür geworben, die Sexualität zum Zentrum des Lebens zu machen und die Erfüllung von Lüsten. Das heißt, die Bibel lehrt uns ja, das Zentrum unseres Lebens heißt, unsere Pflichten zu erfüllen und unsere Rolle zu erfüllen und Gott zu gehorchen und so weiter. Aber die Medien, ne, die arbeiten für die Industrie und die Industrie hat herausgefunden, dass sie viel mehr verkaufen kann, die Menschen viel besser manipulieren kann, wenn die Jungen als Zentrum ihres Lebens die Sexualität machen. Dies ruft viele Unsicherheiten hervor, was den Jungen sehr schadet. Liebe wird verwechselt mit Sex und sogar Perversionen und Zügellosigkeit. Frauen werden nicht mehr als ehrbare Ehefrauen betrachtet, sondern als Lustgegenstände. Männer werden zu Perversen. Dies alles hat viele Ursachen und eine davon ist fehlende Vorbilder von Mann, Frau, Vater, Mutter und Liebe. Nächste Überschrift. Was korrodiert denn die Autorität des Vaters über den Kindern? Punkt Nummer 1, wenig Anwesenheit und Teilnahme des Vaters im Leben der Kinder. Ganz klar, Väter müssen versuchen, sich einmischen im Leben der Kinder. Das heißt, auch eine Rolle haben im Leben der Kinder, mit denen spazieren gehen, Sachen unternehmen, spielen und so. Aber Punkt Nummer 2, was die Autorität des Vaters korrigiert, ist die Grenzenlosigkeit. Eltern müssen dem Kind vernünftige Grenzen setzen, damit das Kind lernt, Grenzen zu haben und was es bedeutet, wahre Freiheit. Ein Kind ohne Grenzen ist nicht glücklich. Es braucht Grenzen, um sich sicher zu fühlen und produktiv im Leben zu werden. Es ist nicht leicht, einem eigenes Kind einen Wunsch zu verwehren, wenn ein Kind kommt und sagt, Papa, gib mir dies und das. Aber ein Nein im richtigen Moment, mit dem richtigen Ton, auch richtig, richtiger Ton, nicht da einmal, nein, nein, mit dem richtigen Ton wird zu einem positiven Faktor in der Bildung des Charakters des Kindes. Ein Kind ist nicht in der Lage zu wissen, was das Beste für sich ist. Ein Kind ist nicht in der Lage, sich selbst zu erziehen. Lasst euch das mal unter der Zunge zergehen, diesen Satz. Ein Kind ist nicht in der Lage, sich selbst zu erziehen. Deswegen braucht das Kind jemand, das es erzieht. Versteht ihr? Noch weniger ist ein Kind in der Lage, die Eltern zu befehligen oder kontrollieren. Ja, es gibt Eltern, die sich befehligen lassen von Kindern. Das ist ganz schrecklich. Oder es gibt Kinder, die Eltern kontrollieren. Das heißt, die einen Elternteil gegen das andere werfen. Alles schon sehr oft gesehen und gehört. Falls man dies erlaubt, wird es später gravierende Folgen haben. Kinder ehren und gehorchen ihre Eltern nicht automatisch. Die Eltern müssen in dieser Richtung arbeiten. Die müssen sich ranarbeiten, dass sie respektiert werden von den Kindern. Nicht jetzt mit Autoritarismus, aber wie gesagt mit dem Vorbild, dass sie selber vernünftig sind, dass sie selber sich opfern, dass sie selber Weisheit haben und so weiter. Ich lese mal hier 3 Bibelverse, die in dieser Richtung argumentieren. 5. Mose 6, 6 bis 7. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. 5. Mose 6, 6 bis 7. Ganz klar, die Eltern sollen immer reden von der Bibel und so. Epheser 6, 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Epheser 6, 4. Ja, dieses Wort Zucht hat so einen Beigeschmack in der heutigen Zeit. Das heißt, vor 500 Jahren, als die Bibel übersetzt wurde, hatte dieses Wort eine ziemlich andere Bedeutung. Deswegen wäre besser, wenn man hier das Wort Erziehung benutzt, ne? Sondern zieht sie auf in der Erziehung und Ermahnung des Herrn. Ermahnung, ne? Das heißt, ermahnen heißt, ne, sagen, Kind, bitte tue das nicht und das ist falsch und so weiter. Ermahnen. Hier im nächsten Vers habe ich selber hier das Wort Erziehung eingefügt, in eckigen Klammern. Hebräer 12, 8. Wenn ihr aber ohne Züchtigung, Erziehung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Hebräer 12, 8. Ja, hier ist die Rede von die Beziehung zwischen Gott und uns, wie Gott uns einen Vater ist. Und wenn Gott uns nicht erzieht, uns nicht züchtigt, das heißt uns, ne, was machen denn Eltern, um die Kinder zu erziehen? Ja, manchmal müsst ihr auch einen Schlag auf den Po bekommen, sozusagen, ne? Das heißt, oder nein, wie ich schon gesagt habe, und beibringen, wie man hier die seine eigenen Spielzeuge organisiert und solche Sachen. Wenn ein Elternteil, wenn ein Vater seine Kinder nicht erzieht, wenn ein Vater sagt, mir egal, lasst mich in Ruhe, tut, was ihr wollt, geht zu euer Zimmer, ne, solche Sachen, dann ist es eine Art, Kinder zu behandeln, wie jetzt, ne, ein Stiefvater macht, ne, einen schlechten Stiefvater, wie man so sagt. Ne. Das heißt, seid ihr ja unecht, ne, unecht in diesem Sinne. Das heißt, schlechte Väter oder Stiefväter, schlechte Stiefväter, die machen sich keine Gedanken, die Kinder eines anderen Vaters zu erziehen. Die sagen einfach, ne, geh zum Zimmer, lass mich in Ruhe. Ne? Aber dann seid ihr unecht. Echte Kinder und echte von Vätern, die das ernst nehmen, Vater zu sein, die erziehen die Kinder. Das heißt, die versuchen aus den Kindern vernünftige Menschen zu machen, nützliche Menschen für die Gesellschaft zu machen. Ein Beispiel, der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn, ne, hat gedacht, ich will frei sein. Was mache ich? Hau ich ab. Ich hau mal ab, ne? Aber nachdem er das getan hatte, merkte er, was er zu Hause verloren hatte. Und dass die Grenzen der Familie ihn in Wahrheit Schutz und Liebe anboten. Irgendwann hat er kapiert, zu Hause, ne, ist es alles so geriegelt. Früher hat es mir genervt, aber heute merke ich, ja, aber es gab zumindest Ordnung, ne? Viele junge Menschen hauen ab von zu Hause, weil denken, ja, warum muss ich gehorchen? Warum muss ich Ordnung machen? Warum muss ich immer tun, was die anderen von mir wollen und so, ne? Aber hier der verlorene Sohn hat irgendwann gemerkt, ne, im Haus meines Vaters, ne, da hat man zu essen, hat man Frühstück, hat man Mittagessen, hat man Abendmahl, ne, und so weiter. Da hat er gemerkt, dass diese Ordnung, dass diese Regeln auch gut sind. Gott hat den Eltern die Erziehung der Kinder anvertraut und damit verbunden ist das Ausüben von Autorität. Jeder ist für seine Kinder verantwortlich. Die väterliche bzw. mütterliche Autorität ist ein Instrument, was Gott uns gegeben hat, um die Qualität der Erziehung unserer Kinder zu gewährleisten. Jedes Elternteil muss sich darüber bewusst sein. Ganz wichtig, ne? Gott hat das verordnet. Warum sollen Eltern Autorität ausüben über die Kinder? Nicht Autoritarismus, ne? Bitte das nicht verwechseln. Autorität, ne? Das heißt, eine Aufgabe. Jede Person, die Autorität hat, hat eine Aufgabe, muss Kraft und Zeit investieren für etwas zu verwalten, eine Situation zu verwalten, sei es jetzt der Bürgermeister und so weiter, hat Autorität, um ein Bürgermeister die Stadt zu verwalten. Eine Aufgabe, eine Verantwortung. Und so Eltern, die haben Verantwortung, heißt das Haus, die Familie, die Beziehung zu verwalten, damit es gut funktioniert, damit die Erziehung eine gute Qualität hat. Und ich schließe hier mit ein paar Tipps für Väter. Was können Väter tun, um ihre Autoritätsausübung zu verbessern? 4 Punkte. 1. Fehler erkennen und zugeben. Ganz wichtig, Fehler erkennen und zugeben. Ne? Wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat, die sagen, tut mir leid, es war nicht in Ordnung, dass ich dies und das gemacht habe. Es ist, ne, man gewinnt in Autorität, wenn man sowas macht. Ja, diese Erfahrung, sagen wir so, habe ich selber ein paar Mal gemacht, habe einen Fehler gemacht, habe erkannt und bin zu meinen Kindern oder meiner Frau gegangen und habe gesagt, das war nicht in Ordnung. Ne, weil viele würden sich dann, ne, sagen wir so, denken, aber das zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe, das ist eine Schwäche zeigen und dann werden die mich nicht mehr respektieren, wenn ich eine Schwäche zeige. Nein, ich denke, das ist ein Zeichen von Stärke, einen Fehler zu erkennen und zuzugeben. Punkt Nummer 2, viel über das Thema beten. Ja klar, wenn ein Vater weiß, ja, ich muss meine Kinder gut erziehen, aber wie tue ich das? Ich weiß nicht, ne? Ich brauche Weisheit, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche gute Ideen. Was macht er? Betet. Punkt Nummer 3, bei weise und erfahrene Geschwister Rat suchen. Ja klar, wenn ich Schwierigkeiten habe bei der Erziehung meiner Kinder, was tue ich? Gehe zu anderen, ne? Männer, Frauen, die schon etwas länger unterwegs sind im Glauben und schon Kinder großgezogen haben und frage denen, ja, was mache ich in dieser und jener Situation? Punkt Nummer 4, die Familie versammeln und die Probleme anhand der Bibel besprechen. Können wir auch machen. Alle zusammentrommeln, um den Tisch herum zum Beispiel, oder im Wohnzimmer und sagen, wir haben hier ein Problem. Was sagt ihr? Ne? Können wir auch machen, aber immer aufpassen. Wie gesagt, die Kinder, die wissen meistens nicht, was gut ist oder oft nicht, was wirklich gut ist für sie. Deswegen ist wichtig, dass Eltern die Kinder zuhören, versuchen sie zu verstehen, aber nicht zu viel hier Raum geben, dass die Kinder Autorität ausüben über die Eltern. Und zuletzt, wenn Eltern ihre Autorität nicht ausüben, wird das Zuhause durcheinander geworfen. Die Kinder werden unverantwortlich und werden nicht für das Leben als Erwachsenen vorbereitet. Ja, ganz wichtig. Wie viele Menschen haben große Schwierigkeiten, ihr Leben zu meistern, können in keine Arbeit fest, wir bleiben nicht fest in keine Arbeit, die nehmen Drogen und so weiter, haben keine Regelmäßigkeit, können keine feste Beziehung aufbauen und so weiter und so weiter. Ja, warum? Ja, weil zu Hause nicht Disziplin gelernt haben, nicht gelernt haben, das eigene Leben in Griff zu haben, nicht gelernt haben zu gehorchen, nicht gelernt haben, ne, Uhrzeiten zu respektieren und die eigenen Sachen zu organisieren und so weiter und so weiter. Ich lese mal noch die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Aufgaben. Frage Nummer 1. Wie stärkt ein Mann seine Forderung auf Respekt, Gehorsam und Liebe? Nummer 2. Warum hat Gott den Ehemännern befohlen, ihre Ehefrauen zu lieben? Und Frage Nummer 3. Wie unterscheidet man wahre Autorität von Autoritarismus? Amen. Halleluja.